können klar machen, dass diese TTIP-Kritik, die ja eigentlich immer einen sehr einsinnigen und sehr eindeutigen Adressaten hat, die man so kennt, die sich überhaupt äußert. Und das ist ja wenig genug. Und wenn sie, aber gut, die sind so engagiert, die lassen sich nicht gleich mundtot machen, machen auch manchmal Demos. Neulich gab es ja so einen europaweiten Aktionstag. Das Fatale ist, dass da sehr oft die Politik in einer Weise adressiert wird, die der erstmal ganz viel zugute hält und dann sagt, das, was dir eigentlich zugute zu halten ist, liebe Politik, oder zugute zu halten wäre, wenn du noch bei Sinnen wärst, das verrätst du alles dadurch, eben, dass entweder du dir von Lobbyisten die eigene Entscheidungsfreiheit wegkaufen lässt, oder, das ist das, was ich jetzt ein paar Mal zitiert habe, was drauf gekommen bin ich jetzt, oder so richtig überdeutlich habe ich das an so einem TTIP-kritischen Artikel gefunden, der so ein Bourdieu-Zitat zur Leitlinie und Überschrift gemacht hat, der sagt, die Politiker, die sind zwar nicht gekauft, aber die sind alle eben Opfer ihrer eigenen neoliberalen Ideologie. Dass das keine gute Kritik an dem politischen Vorhaben TTIP ist.
Also erstmal danke, du hast ziemlich umfangreich geschildert. Das ist ein interessantes Ding so. Vom theoretischen Konstrukt her sei nicht recht. Also so, wenn man das so global betrachtet und dann am Ende bei dem idealistischen Ansatz landet, macht auch Sinn und ist irgendwie auch, wie gesagt, sozusagen Logik, die du da abgezeichnet hast, fand ich gut, aber man muss schon irgendwie auch verstehen, dass die Kritiker, denen du ja auch deine Kritik entgegenbringst, schon mit einem relativen egozentrischen Bild daran gehen. Die fragen sich halt, was hat das für einen direkten Effekt für uns als sozusagen als in diesem Raum jetzt lebende und nicht darüber hinaus. Also ich meine, die andere Kritik, die haben wir auch schon gehört, aber in erster Linie geht es natürlich, was hat das für einen Effekt auf uns? Genauso wie Umweltschutz betrieben wird, auch anthropozentrisch. Da geht es nicht um die Umwelt, sondern um uns. Also da will ich gar nicht das als dagegen setzen, sondern eher so einfach, dass das schon auch eine Logik ist, mit der man vielleicht auch eine größere Masse hier erreichen kann, und einfach sagen, das hat einen negativen Einfluss für uns hier. Also, ohne das jetzt.
Ja, das mag ja sein, dass man, und ich meine auch nicht, man soll unzufrieden sein aufgrund irgendwelcher esoterischen oder metaphysischen Gesichtspunkte, die irgendwo über einem schweben. Und wenn man von TTIP befürchtet, das macht das eigene Leben womöglich unschöner, als es bisher ist. Und man hat dafür Anhaltspunkte. Ja, dann ist es halt das, dann ist das der Ausgangspunkt. Nur, die Frage ist doch, wie man dann weitermacht. Ja, das ist von mir aus traut man seinen Politikern das zu, dass sie ein Abkommen verhandeln, in dem sie schlanker Hand irgendwelche Verbraucher- oder Umweltschutzbestimmungen nivellieren. Wie kommt man eigentlich darauf? Was gibt man da selber für ein Urteil über die Politik ab, dass man, und das meine ich, und das ist mein Vorwurf. Mein Vorwurf ist nicht, dass die nicht, dass sie egozentrisch sind. Mein Vorwurf ist, der trifft, also ich habe es ja auch gesagt, in der Stellung werden sie auch bestärkt. Der ist, dass sie dabei verharren, zu sagen, das hat womöglich oder ganz bestimmt negative Wirkungen. Das kann doch keiner wollen. Also soll die Politik das gefälligst nicht machen. Das ist nämlich mehr als der Standpunkt des bloß, also das ist nicht einfach nur, sie kommen über das Konstatieren oder das Vermuten und Prognostizieren einer Wirkung nicht hinaus, sondern sie affirmieren damit eine Rollenverteilung, die ich für alles Mögliche als für selbstverständlich oder gar affirmabel halte. Also zustimmungswürdig. Weil sie nämlich zugleich damit der Politik hinreden, die hätte dafür zu sorgen, dass das nicht eintritt. Wo sie dieselben Politiker sozusagen dabei ertappen, dass sie drauf und dran sind, dieses Schlimme zu tun. Und da wäre eigentlich mal eine Entscheidung oder wenigstens mal ein theoretisches Innehalten fällig. Vielleicht ist Politik für was anderes da. Vielleicht hat ja die Politik eigene Zwecke, in die der Schaden, den man vermutet oder dessen man sich ganz sicher ist, einfach so inbegriffen ist. Vielleicht müssen Politiker gar nicht ihre Verantwortung missachten, sondern die nehmen ihre Verantwortung wahr, nämlich die, die sie haben. Und vielleicht ist die was viel Unschöneres als eine Schutzverantwortung für die Menschen, die unter ihren Fittichen leben. Das ist mein Vorwurf. Und dass der Politik, also noch nicht mal die Frage stellen, was ist denn eigentlich, was wollen die Politiker damit, welchen Zweck verfolgen die? Das geht bis dahin, ich hab's ja schon gesagt, dass die TTIP-Kritiker sehr oft ihre Kritik selber darin zusammenfassen, dass die nationale Souveränität mit TTIP verletzt wird und aufgegeben wird. Und dann regiert nicht mehr die Politik und nicht mehr die nationalen Instanzen demokratischer Art, wie das Parlament und so weiter, sondern dann regiert nur noch der Profit und oftmals gleichbedeutend mit der ausländische Profit. Das lebt von einer eigentlich aus nichts als der eigenen Betroffenheit und Ohnmacht gespeisten, sehr großen und vorurteilsmäßigen Gutgläubigkeit in der Frage, was die Politik zu tun und zu lassen hätte und was ihre eigentlichen Aufgaben wären. Und es lässt sich nicht dadurch beirren, dass die Politik ganz offensichtlich was anderes zu tun hat. Ich habe neulich so ein Flugblatt in die Hand gekriegt, das ist in Bremen verteilt worden. Da haben sie geschrieben, mit TTIP wird demnächst die Gestaltungsfreiheit der Parlamente verringert und beschnitten zugunsten von Profitinteressen. Ja, an die Leute, die so reden, ist mal die Frage zu stellen, wo haben sie denn das her, dass hierzulande Parlamente, wenn man sie nur lassen würde, andauernd gegen Profitinteressen zu Felde ziehen würden. Das ist doch gar nicht wahr. Also merkst du, da wird ein Gegensatz zwischen zwischen frei und souverän ausgeübter und demokratisch legitimierter Politik und Profitinteressen gemacht. Zumindest von der Politik aus, die es gibt, ist von diesem Gegensatz nichts zu spüren. Aber die Kritiker stehen partout auf diesem Standpunkt und lassen sich trotz aller anderen Erfahrungen davon nicht abbringen. Das ist mein Vorwurf. Und nicht, dass sie sagen, das ist eine schlechte Wirkung und ich sage, jetzt sei mal ein bisschen philosophisch und denke nicht immer nur an dich. Es ist halt so, wenn man der Wirkung mal wirklich auf die Spur kommen will, wenn man wirklich verhindern will, was man da meint, an schädlichen Wirkungen auf sich zukommen zu sehen, dann muss man sich mal theoretisch frei davon machen, dass man immer der betroffene Hanswurst ist. Dann muss man sich wirklich mal auf den Standpunkt stellen, mal erstmal theoretisch, welche Zwecke gelten denn und wie kriegt man die in den Griff und womöglich aus der Welt, sodass die Wirkungen, die von ihnen immer so unschön ausgehen, dann auch mal aus der Welt sind.
Ja, das ist ja auch so eine Stelle. Und dann, klar, also die Fundamentalkritik ist natürlich eine Kapitalismuskritik und die ist auch konsequent richtig zu Ende gedacht. Und die Frage, ob alle das gerne so wollen.
Definitiv nicht. Aber ich habe auch nicht die Kritik oder das, ich bin da kein Prinzipienreiter von antikapitalistischer Fundamentalkritik. Und alles andere wäre sozusagen unter meiner Würde, sondern da muss man schon sagen, gut, man will den Unterschied machen, und die sind ja gewillt, ihn zu machen, zwischen einem gezügelten, einem national eingehegten und einem ungezügelten, auch international entschränkten Kapitalismus. Und da ist meine Kritik nicht so methodisch, ich bin Fan von Fundamentalkritik und drunter mache ich es nicht. Sondern ich wollte, und das sollte der Vortrag ja auch ein Stück vorführen, wenn du selber schon drauf kommst, es läuft auf eine Kapitalismuskritik raus oder an TTIP, geht sie dann genau so. Ja, das liegt eben daran, dass es für sich verquer ist, einen Unterschied machen zu wollen, von dem der Kapitalismus selber, so wie er sich darbietet, und das heißt vor allem seine wirklichen politischen Subjekte, im Moment ganz fest der Meinung sind, wenn es ihn jemals gegeben hätte, diesen Unterschied, dann muss er aus der Welt. Ja, TTIP, man kann ja versuchsweise mal sagen, wäre nicht ein bisschen weniger Kapitalismus, ein bisschen weniger schädlich. Kapitalismus ohne TTIP, wäre das nicht was? Da fällt mir als erstes auch bei den TTIP-Kritikern, das sind doch die üblichen Verdächtigen. Und das meine ich gar nicht in dem Sinne bösartig, wie die bürgerliche Presse die beschimpft. Einer Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder sonst irgendwelchen Journalisten und Pro-TTIP-Rednern, denen reicht es, wenn sie sagen, ach, die jetzt gegen TTIP protestieren, die haben doch neulich schon gegen Atomkraft protestiert, das sind doch die, die immer protestieren. Als ob das eine sachliche Zurückweisung eines Einwands wäre, wenn man sagt, der ist neulich auch schon mal geäußert worden. Wenn die Antikritiker diesen Maßstab auf sich selbst anwenden würden, müssen ihre Zeitungsredaktionen zusperren. Na gut. Was ich aber sagen will, wenn ich sage, die üblichen Verdächtigen, das ist Folgendes. Die jetzt sagen, wenigstens kein TTIP, die sind selber lange vor TTIP politisch als Vereine, als Aktivisten, sonst wie, doch mit nichts anderem befasst gewesen, als mit den Hässlichkeiten, zu denen es der Kapitalismus ganz ohne TTIP schon gebracht hat. Die würden, wenn man sie fragt, nie sagen, national, jedenfalls ohne TTIP, ist der Kapitalismus umweltmäßig sauber. Die würden selber nie sagen, ohne TTIP ist er wenigstens sozial und nimmt Rücksicht. Weil es sind doch lauter Umweltverbände, es sind Wohlfahrtsverbände, die mit nichts zu tun haben, als mit den sozialen Randexistenzen und Marginalisierten und so weiter der Gesellschaft. Das sind Gewerkschaften, deren einziger und anscheinend auch ganz ohne TTIP dauerhafter Existenzgrund darin besteht, dass man ohne Gewerkschaftskampf von seinem Lohn nicht leben kann. Und wer das nicht geglaubt hat, der ist jetzt spätestens davon eines Besseren belehrt worden, dass der deutsche Staat seinerseits gemeint hat, mal neulich, vor ein paar Monaten, bei so wenig Gewerkschaft muss er wenigstens für einen Mindestlohn sorgen. Und so weiter und so fort. Also die TTIP-Kritiker sind, sich als solche aufbauen, die stehen selber als Vereine und so weiter und so fort dafür, wie ekelhaft der Kapitalismus von sich aus schon ist. Aber gerade dann wäre doch da an der Stelle vielleicht mal der Übergang fällig, zu sagen, ja, und wenn die jetzt noch einen draufsetzen wollen, wenn sie jetzt da sagen, das war immer noch viel zu wenig Kapitalismus, da ist immer noch, die Politiker das sagen, da ist immer noch viel zu viel Verzerrung und Verhinderung von freiem Wirken der Marktkräfte gewesen. Dann hat das vielleicht was mit dem zu tun, was wir an schlechten Wirkungen immer schon bemerken und zum Gegenstand unserer politischen oder sonst wie fürsorgerischen Aktivität haben. Das Schräge ist, wenn diese TTIP-Kritiker sich hinstellen und sagen, unsozial, unökologisch, undemokratisch sei das TTIP. Da meinen sie, haben sie einen riesigen Schlager gelandet. Boah, das haut rein. Und es stimmt ja. Keiner in der Gesellschaft würde sagen, unsozial fetzt. Unökologisch finde ich geil. Da kriegt man jeden dazu zu sagen, nein, unökologisch soll natürlich nicht sein. Aber umgekehrt, die müssen doch bemerken, dass gerade die Interessen, die sie immer schon auch vor und getrennt von TTIP vertreten, dass sie die deswegen vertreten müssen oder sich dazu gezwungen sehen, dafür aktivistisch praktisch zu werden, weil diese Interessen nicht gelten. Die Nichtgeltung von sowas wie die Umwelt soll nachhaltig tauglich sein für alle, die schniefen und im See baden wollen und sonst was und Pilze essen. Das Leben soll tauglich sein auch für die, also für alte, junge, kranke und die Pumper gesunden sowieso. Und die Arbeit, die soll nicht krank machen, sondern Wohlstand schaffen und so weiter. Das merken die doch selber, dass das alles ungültige Interessen sind. Und wenn man jetzt TTIP nimmt als genau, das schreibt diese Ungültigkeit fest, das verschärft sie vielleicht sogar. Ja, wer denn dann, ist denn dann wirklich es plausibel, so zu tun, wenigstens im Nachhinein, als ob das alles, was man sich an guten Sachen und Gesichtspunkten vorstellen könnte, vorher wenigstens ein bisschen gegolten hätte. Jedenfalls nicht ganz so wenig, wie es dann unter TTIP gelten wird. Da macht man sich angesichts einer vermuteten Verschlechterung im Nachhinein zum Anwalt von Verhältnissen, an denen man doch vorher selber eigentlich nicht so richtig ein gutes Haar gelassen hat. Und deswegen, ich will nicht sagen, man muss aus Prinzip immer Fundamentalkritik üben. Ich will nur umgekehrt sagen, wenn man mal ausprobiert, ein bisschen weniger fundamentalistisch an den TTIP zu kritisieren, dann landet man im Wald. Ja, ich kenne diese Argumente, die sagen dann, ja, aber es wäre ja immerhin was. Aber erstens, was wäre es denn? Der Mist, den es bisher gab, ja, herzlichen Glückwunsch. Und zweitens, und aufpassen, auch da, wie ich diesen Vorwurf meine, ja, dann mach doch, dann verhindere doch mal TTIP. Eins kann ich dir versprechen, der Zweck, der mit TTIP gilt, der gilt so machtvoll, der lässt sich von keiner Unterschriftenkampagne irritieren. Die TTIP-Protagonisten in der Politik, das sind nicht deswegen TTIP-Kritiker, weil sie vergessen hätten, vorher ihre Völker zu fragen. Das sind nicht deswegen TTIP-Protagonisten, das war gemeint, weil sie übersehen hätten, dass ihr Volk da drunter leidet oder das jedenfalls nicht leiden kann, wenigstens gewisse Teile des Volkes. Die sind deswegen TTIP-Protagonisten, eben aus den Gründen, die ich aufgezählt habe und die sich damit zusammenfassen lassen, dass nämlich das, was der Zweck derer ist, die es machen, eine kapitalistische Nation kapitalistisch voranbringen und damit den Staat, der diesen Kapitalismus verwaltet, als politische Macht groß und mächtig und dick und fett in der Welt zu machen, sodass kein anderer Staat an dem vorbei kann. Sodass der Staat die Macht hat, wiederum den Weltmarkt so zu organisieren, dass wiederum dann der Kapitalismus, der nationale, immer besser funktioniert. Das ist schon deren ganzer politischer Lebenszweck. Und den haben sie und den verfolgen sie machtvoll. Und dann muss man gegen den auch was tun. Sonst kriegt man noch nicht mal gegen TTIP ein Bein auf den Boden. Dann kriegt man eine Grußadresse lanciert. Und dann sagen sie, ja gut, ihr seid also nicht dafür, wir machen es. Ja, das meine ich. Da lebt der Protest sehr dann doch eben von einem guten Glauben an die Politik. Letztlich dürfte die doch nicht gegen den Willen ihrer Völker regieren. Und wenn wir nur laut genug sagen, dass wir nicht einverstanden sind, dann haben die ein Einsehen. Als ob sie es überhört hätten. Ja, das ist jetzt in Brüssel angekommen, dass es welche gibt, die das kritisieren. Das zählt aber nicht. Und das ist unschön, das zur Kenntnis zu nehmen, aber man muss es mal zur Kenntnis nehmen. So billig kommt man denen nicht aus. Nicht mit einer Unterschriftenkampagne. Nicht mit Erinnerungen und dann am Ende sogar noch mit einer Erinnerung dran, ey, ihr tut eurer Macht doch nichts Gutes. Da wird dann die TTIP-Kritik, und da will ich jetzt nicht pauschal verurteilen, sondern das soll nur für die gelten, für die es dann halt gilt. Da wird sie nämlich sehr schnell sehr nationalistisch. Übrigens, kleine Anklänge von Nationalismus vermerke ich schon bei der Kritik am Klo. Keiner von denen hat wirklich geprüft, ob eine Antibiotika-Behandlung während der Aufzucht oder eine Chlorbehandlung nach der Schlachtung für den, der das Huhn dann nachher bei Kentucky Fried Chicken oder in seinem Hühnerauflauf oder sonst wo isst, eigentlich schädlicher ist. Viel TTIP-Kritik kommt ganz billig damit aus, dass sie sagt, dann werden unsere deutschen Standards nicht mehr eingehalten. Und da fällt dann die Güte des Standards, damit, dass er schwarz-rot-gold ist, schon zusammen.
Ich habe das nicht verstanden. Ja. Du hast gesagt, man soll die Kritiker nicht kritisieren, da hast du
falschen Ideologie oder so auf ihn. Ja. Ich habe nicht richtig verstanden, wie man kritisieren soll oder was an der die Motivation vielleicht der Kritiker. Ich habe den Zusammenhang nicht verstanden. Wenn es ja nicht darum geht, dass die nachher mehr Geld im Portemonnaie haben oder sowas, ich meine, und die auch keiner falschen Ideologie hinterher rennen, das machen die ja nicht.
Die Politiker.
Die jetzt zum Beispiel das TTIP waren.
Ja, naja, das, also das, die beiden negativen Sachen hast du ja schon gesagt. Die verhandeln nicht wegen ihrer privaten Wohllebe. Die sichern sie sich sonst wie durch Beraterverträge, wenn sie dann ausscheiden oder keine Ahnung. Und eine Ideologie in dem Sinne sitzen sie auch nicht auf. Das wollte ich dadurch charakterisiert haben, zurückgewiesen haben. Ganz zum Schluss unter anderem dadurch, dass die selber vorführen, wie sie, wenn man schon so reden will, gegen jede Ideologie von Freihandel, freier Konkurrenz und dem Rationalismus, der Rentabelste soll gewinnen, wie sie selber dagegen vorgehen, wie sie selber damit umgehen, wenn ihnen die Resultate nicht passen. Und in derselben Klarstellung meine steckt dann aber umgekehrt auch positiv durchaus das, worum es ihnen geht. Politiker machen sich zum Zweck den Erfolg ihrer Nation. Sie als Amtsträger sind sie die Personifizierung erstens der politischen Macht in der Nation und damit zweitens der gesellschaftlich gültigen Zwecksetzungen. So, und wenn man also das von den Politikerpersonen mal wegnimmt und sagt, die machen sich zum Anliegen den Erfolg ihrer Nation und das heißt den Erfolg der staatlichen Macht, die diese Nation regiert, dann besteht der Erfolg darin, das ist wie bei jeder Herrschaft, dass bei jeder politischen staatlichen Herrschaft die Gesellschaft, über die man gebietet, so herzurichten, dass sie materiell die politische Macht nicht nur reproduziert, immer auf der gleichen Stufenleiter, sondern eine immer größere materielle Basis für die Freiheit des nationalen, nach innen wie nach außen gerichteten Machtgebrauchs ist. Also das Beispiel vom Anfang, das ist ja mehr als ein Beispiel, wenn der Schäuble als Finanzminister hergeht und sagt, schwarze Null, ja, dann tippt er ein Stück des staatlichen Materialismus an. Einen Kapitalismus in den Grenzen der Bundesrepublik Deutschland zu organisieren, der dem Staat, der diesen Kapitalismus organisiert, dieser politischen Macht alles in die Hände spielt, materiell, was die braucht, um als Macht frei, souverän und möglichst ungehindert zu agieren. Das Geld, was er einnimmt per Steuern, auch das, was sich so ein Staat meint, an Verschuldung leisten zu können, das ist die ökonomische Art und Weise, aus dessen Macht auszudrücken. Das hat er an Macht. Das kann er sich dann leisten. So groß kann er eine Armee sein, so riesig sein Beamtenheer. Und eben, er stattet sich mit allem aus, mit allem Personal und allem Material, was er für seine Projekte für nötig hält. Das erste, ganz grundlegende Projekt ist, die Macht überhaupt zu sichern und immer aufs Neue zu sichern, aber dann eben dafür zu sorgen, dass sie ausgreift. Also und dieser Materialismus politischer Macht, gemäß dem und für den organisiert der Staat seine Gesellschaft und heutzutage überall auf der Welt heißt das, er organisiert den Laden kapitalistisch. Was dann umgekehrt wiederum heißt, mit einer kapitalistischen Ökonomie hat dann der Staat wiederum auch erstens ganz viele Freiheiten, aber um die zu erhalten und auszubauen, hat er auch ganz viele Notwendigkeiten, eben die den Kapitalismus zum Florieren zu bringen. Da muss er Gesetze erlassen, da muss er für allerhand Bedingungen sorgen, da muss er auch so manche Einschränkungen machen. Und so geht's dahin. Also meinte ich, das ist der, mal so ganz allgemein gesagt, der kapitalistische Inhalt erstens von staatlicher Macht und zweitens dann auch der Zweck staatlicher Macht. Der besteht dann darin, den nationalen Kapitalismus zu einem Erfolgsmodell zu machen, weil davon lebt die staatliche Macht. Und auch und gerade, und das merkst du, und an dem, am Vergleich mit ihresgleichen wird es so richtig schlagend. Dann ist sie, dann tritt sie auf gegenüber anderen Staaten, die ja auch immerhin Staaten sind, die über ein Volk und ein Land und eine Ökonomie und was weiß ich regieren. Aber wenn du über einen wirklich wuchtigen, international eingehausten Kapitalismus verfügst, mit allen möglichen Handel treibst, daraus immerzu den Geldreichtum der Nation vermehrst, dann schaffst du lauter Abhängigkeiten anderer Ökonomien, die sich dann auch die anderen Staaten angelegen sein lassen und sich einleuchten lassen und dann von dir so manche Vorschrift auch bieten lassen. Dann sind sie abhängig von zwischenstaatlichen Krediten und so weiter und so fort. Also das taucht bis hin zu, jetzt gut, an Russland beißen sich vielleicht die Zähne aus, das wird man sehen, aber gegenüber anderen kleineren Staaten wird es ja andauernd schon praktiziert, bis hin dazu, dass man rein negativ, rein zerstörerisch die ökonomische Abhängigkeit ummünzen kann in so eine Embargo- oder sanktionsmäßige Waffe. Und dann sanktionierst du andere Mächte so lange, bis sie sagen, okay, ich gebe nach. Also das ist dann gleich dieser ganz gegensätzliche negative Gebrauch der staatlichen, dessen, was ich gesagt habe, das ist staatliche Wirtschaftsmacht. Weiß nicht, konntest du die Frage von dir irgendwie beantworten?
Ja.